Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zaleski. 1945 ging der Zweite Weltkrieg zu Ende und mit ihm die nationalsozialistische Diktatur. Das bedeutete aber nicht, dass es vorbei war mit dem Rechtsextremismus in Deutschland.
Über die 50er Jahre begann eine Art Gärungsprozess in den extrem rechten Jugendbünden, der zum Jahreswechsel 1960 in die sogenannte Hakenkreuz-Schmierwelle mündete. Das Thema Zuwanderung rückte um 1980, und zwar erst um 1980, in eine zentrale Position im Diskurs der extremen Rechten in der Bundesrepublik. Die Welle rechter Gewalt in den 90er Jahren richtete sich gegen Migrantinnen und Migranten und Menschen, die dafür gehalten wurden, aber zu nicht geringem Teil auch gegen Wohnungslose, Andersdenkende, Menschen mit Behinderungen, Sinti und Roma und nicht zuletzt gegen Jüdinnen und Juden.
Bei uns geht es heute um die Geschichte der extremen Rechten in der Bundesrepublik von 1945 bis heute. Unser Vortragender ist der Historiker Niklas Krawinkel. Er forscht am Fritz-Bauer-Institut zum Thema Rechtsextremismus nach 1945. In seinem Vortrag gleich erzählt er, wie sich die extreme Rechte in der Bundesrepublik im Laufe der Jahrzehnte verändert hat und wie sich ihre Themen und Diskurse verschoben haben. Dabei geht er auch ganz besonders auf rechtsextreme Jugendorganisationen und rechtsextreme Jugendkultur ein. Zum Beispiel darauf, wie die neonazistische Jugendorganisation Wikingjugend erst erfolgreich von staatlichen Fördermitteln ausgeschlossen wurde, dann aber in den 1990er Jahren doch Einzug halten konnte in die Räume staatlich geförderter Jugendclubs. Die wurden dadurch für andere Jugendliche zu No-Go-Areas. Wenn man sich die Geschichte der Extremrechten anguckt, sagt Niklas Krawinkel, dann gibt es zwei Phänomene, die man durchgängig beobachten kann. Das sind Gewalt und Antisemitismus. Niklas Krawinkels Vortrag hat den Titel Politik und Gewalt zur Geschichte der extremen Rechten in der Bundesrepublik. Er hat den am 30. Oktober 2024 in Tübingen gehalten im Rahmen der Ringvorlesung Rechtsextremismus erforschen und entgegentreten. Organisiert hat diese Vorlesungsreihe das Institut für Rechtsextremismusforschung IREX an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Politik und Gewalt ist der Obertitel des heutigen Abends. Den Titel habe ich deshalb gewählt, weil Gewalt als eines der bestimmenden Strukturprinzipien gelten kann, die die extreme Rechte in ihrer historischen Entwicklung stets begleiteten. Gewalt wird ausgeübt, durchgesetzt, eingefordert, ist einkalkuliert oder wird wenigstens billigend in Kauf genommen, wenn die extreme Rechte aktiv wird, und zwar unabhängig vom politischen Themenbereich. Gewalt wird also heute Abend die erste Richtschnur sein, anhand der ich Ihnen über die Geschichte der extremen Rechten in der Bundesrepublik erzählen möchte. Ein anderes Thema, das sich durch meinen Vortrag ziehen wird, ist die Bedeutung des Antisemitismus. Antisemitismus ist ebenso wie Gewalt ein durchgängig zu beobachtendes Phänomen, wenn man die Geschichte der extremen Rechten in den Blick nimmt. Er ist sowas wie das Masternarrativ extrem rechter Politik. Kein Thema, sei es die Kriegsniederlage und der vermeintliche Schuldkult, die deutsche Teilung, sinkende Geburtenzahlen oder Migration, das nicht in der einen oder anderen Weise mit dem angeblichen Wirken von Jüdinnen und Juden in Verbindung gebracht wurde. Die Funktion des Antisemitismus für die Rechte hat also die Kriegsniederlage überdauert, aber in den Formen, mit denen sich Antisemitismus gerade auf diskursiver Ebene äußerte, zeigte sich nach 1945 sein besonders wandlungsfähiger Charakter. Zudem werde ich versuchen, zwei Dimensionen im Blick zu behalten, die für die Geschichte der extremen Rechten von besonderer Relevanz sind. Das sind zum einen Bezüge zu Positionen der sogenannten Mitte der Gesellschaft, von der die extreme Rechte irreführenderweise sowohl zeitgenössisch als auch in historischer Betrachtung immer wieder abgetrennt wurde, als habe es sich um etwas gänzlich anderes gehandelt, das mit der Geschichte der Bundesrepublik nichts zu tun hatte. Rainer Bauer hat letzte Woche an dieser Stelle schon angedeutet, dass dem nicht so ist. Zum anderen möchte ich im Vortrag besonders Bezüge zu unserer heutigen Gegenwart beachten, die sich historisch identifizieren lassen und die, Sie werden es bemerken, relativ zahlreich sind. Ich möchte mit einem lokalgeschichtlichen Ereignis anfangen, das vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen bekannt ist und vor 48 Jahren hier an der Uni Tübingen, allerdings in der Altstadt an der Mensa Prinz Karl stattfand. Im Dezember 1976 war dort eine Veranstaltung des extrem rechten Hochschulrings Tübinger Studenten angekündigt. Der Organisator Axel Heinzmann pflegte Kontakt zu Karl-Heinz Hoffmann, dem Leiter der damals bereits notorischen Wehrsportgruppe, und lud ihn als Redner zum Thema Rhodesien ein. Hoffmann pflegte Kontakte zu weißen Rassisten im späteren Simbabwe und unterstützte deren militärische Anstrengungen im Guerillakrieg gegen die schwarze Befreiungsbewegung in den 70er Jahren. In Tübingen versuchten Gegendemonstrierende, den Zugang zur Mensa Prinz Karl zu blockieren und wurden von den Veranstaltern und ihren Anhängern mit diversen Schlagwerkzeugen angegriffen und verletzt. Warum erzähle ich Ihnen von diesem gewalttätigen Übergriff in Tübingen, der zwar einige Verletzte forderte und zu Verurteilungen der drei Haupttäter führte, aber doch im Vergleich zu anderen Ereignissen rechter Gewalt in der Bundesrepublik nicht weiter nennenswert erscheint? Weil einer der Teilnehmer der verhinderten Rhodesien-Veranstaltung Gundolf Köhler war. Der zu diesem Zeitpunkt 17-jährige Donaueschinger Schüler geht nach offiziellem Ermittlungsstand bis heute als Alleintäter des Oktoberfestattentats 1980 mit 12 Toten und mehr als 200 Verletzten. Die Episode in Tübingen zeigt jedoch, worauf der akribisch zum Thema recherchierende Journalist Ulrich Chaussy seit Jahrzehnten hinweist, nämlich das Netzwerk, in dem Köhler involviert war. Er hatte zur Zeit des Treffens in Tübingen 1976 bereits seit einem Jahr Briefkontakt mit Karl-Heinz Hoffmann, an dessen Übungen er mindestens zweimal teilnahm. Er war vom Vorsitzenden des Hochschulrings Tübinger Studenten, Axel Heinzmann, einem noch bis in die jüngste Vergangenheit in Tübingen aktiven Neonazi, schriftlich eingeladen worden. Und auch mit dem dritten Haupttäter der Gewalttat, der die Tasche mit den Schlagwerkzeugen getragen hatte, pflegte Köhler Kontakt. Der Gauführer der extrem rechten Wikingjugend in Schwaben, Helmut Dieterle, plante ebenso wie Heinzmann die Gründung einer Zweigstelle von Hoffmanns Wehrsportgruppe in Baden-Württemberg. Auch bei Köhler fand die Polizei nach dem Oktoberfestattentat einen Mitgliedsausweis der Wikingjugend, der allerdings erst bei der dritten Hausdurchsuchung in Köhlers Elternhaus zu den Asservaten genommen wurde, weil den zuvor ermittelnden Beamten die nötige Sachkenntnis fehlte, um den Ausweis als Dokument einer der militantesten und ältesten extrem rechten Organisationen in der Bundesrepublik richtig zuzuordnen. Der Politikwissenschaftler Gideon Botsch hat für die Geschichte der extremen Rechten nach 1945 das passende Bild der Doppelhelix aus politischer Bewegung und lebensweltlichem Milieu geprägt. Während die politischen Organisationen, namentlich die Parteien der extremen Rechten, wahlpolitischen Konjunkturen und einem mal stärkeren, mal schwächeren Repressionsdruck ausgesetzt waren, entwickelte sich das vielfältig damit verbundene lebensweltliche Milieu der extremen Rechten in Kulturorganisationen, Jugendbünden und im Umfeld von Zeitschriftenredaktionen lange verhältnismäßig ungestört und weniger im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Der politische Strang und der lebensweltliche Strang der Doppelhelix drehen sich in diesem Bild seit Jahrzehnten umeinander und weisen zahlreiche Querverbindungen auf. Ich werde mich im Folgenden eher auf den lebensweltlichen Bereich konzentrieren, weil er für den Fortbestand der extremen Rechten von elementarer Bedeutung war und weil er sich in vieler Hinsicht als stabiler und damit längerfristig in der Geschichte wirkend herausstellte. Der 1952 gegründete Jugendbund Wikingjugend war so eine Organisation des lebensweltlichen Milieus. Da politische Parteien nach 1945 zunächst dem Lizenzzwang der Alliierten unterworfen waren und auch danach einer besonderen Aufmerksamkeit in der politischen Landschaft unterlagen, gründeten sich Jugendbünde, die sich zumeist auf die bündische Bewegung der Zwischenkriegszeit beriefen. In vielen Fällen, und zu denen gehörte die Wikingjugend, standen sie aber tatsächlich stärker in der Tradition der Hitlerjugend. In den 50er Jahren wuchsen sich die Neugründungen zu einer regelrechten Schwemme extrem rechter Jugendorganisationen aus, von denen der Soziologe Arno Klönne 1958 annahm, dass sie zusammengenommen durchaus das personelle Potenzial der sozialistischen Falken erreichten. Es waren diese Bünde, nicht zuletzt die erst 1994 verbotene Wikingjugend, die eine wichtige Rolle für die extreme Rechte in den Zeiten wahlpolitischer Niederlagen spielten und wesentlich dazu beitrugen, das politische Überleben in einer zunehmend demokratischer werdenden Gesellschaft zu sichern. Der vermeintlichen Umerziehung der Jugend durch die Alliierten und ihre Erfüllungsgehilfen nach 1945 setzte die Wikingjugend ein eigenes Erziehungskonzept entgegen, das auf die Überwinterung extrem rechter Vorstellungen in feindlicher Umwelt gerichtet war. Im Mittelpunkt der Aktivität der Wikingjugend stand dabei die Orientierung auf zwei zentrale Begriffe, Jugend und Europa. Beide Begriffe eigneten sich hervorragend für eine pendelnde Dynamik zwischen Abgrenzung und Bekräftigung im Verhältnis zum Nationalsozialismus, die für die Entstehungsphase der nachnationalsozialistischen Rechten insgesamt kennzeichnend war. Mit einer starken Europaorientierung knüpfte die extreme Rechte an nationalsozialistische Europakonzepte an und versuchte zugleich an den hegemonialen Diskurs der europäischen Einigungsbestrebungen nach 1945 anzudocken. Der Nationalsozialismus wurde landläufig als Ausdruck eines bloß kleingeistigen Nationalismus falsch verstanden, was der extremen Rechten eine graduelle Abgrenzung ermöglichte, während sie zugleich verstärkt die Zusammenarbeit mit westeuropäischen Nationalisten suchte, darunter fast ausschließlich ehemalige Kollaborateure oder anderweitige Unterstützer des Nationalsozialismus. Auch der Jugendbezug diente einer graduellen Distanzierung vom Nationalsozialismus. Die Jugend treffe keine Verantwortung für die Zeit vor 1945 und ehemalige NSDAP-Mitglieder, so konnte man in Veröffentlichungen der Wikingjugend lesen, treffe man vor allem in den demokratischen Parteien an, die in Bonn das Sagen hatten, nicht aber in den Gruppen der nationalistischen Jugend. Das gilt, nebenbei bemerkt, wenigstens nicht für den Urheber dieser Behauptung, den Bundesführer der Wikingjugend, Raoul Narat, der vor 1945 NSDAP-Mitglied und Oberscharführer im nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps war. Über die 50er Jahre begann eine Art Gärungsprozess in den extrem rechten Jugendbünden, der zum Jahreswechsel 1960 in die sogenannte Hakenkreuz-Schmierwelle mündete. Sie führte erstmalig zu größerer öffentlicher Aufmerksamkeit für die Aktivitäten der extrem rechten Jugendlichen. Geschmierte Hakenkreuze an der gerade erst neu eingeweihten Kölner Synagoge durch zwei junge Mitglieder der Deutschen Reichspartei am Weihnachtsabend 1959 und die empörten Reaktionen darauf wirkten als Fanal. Die Wochen zwischen den Jahren und nach Neujahr 1960 waren geprägt von immer neuen und zahlreicheren Vorfällen mit antisemitischem Hintergrund, überall im Bundesgebiet und auch darüber hinaus. Die Wikingjugend pflegte im Zusammenhang mit der sogenannten Schmierwelle eine Externalisierungsstrategie, indem sie das Christentum und die Geschichte des christlichen Antijudaismus für verantwortlich erklärte. Der Bundesführer der Wikingjugend, Raoul Narat, schrieb in seinem Mitteilungsblatt, einer der Kölner Täter habe gegenüber einem Mitglied der Wikingjugend bekannt, er sei aus christlicher Überzeugung Antisemit. Dass das wenig glaubwürdig war und dass die Kölner Hakenkreuz-Schmierer vielmehr aus genau demselben Personenkreis stammten wie die Führung der Wikingjugend, zeigt nicht nur das offenbar stattgefundene persönliche Gespräch, sondern die Tatsache, dass einer der Täterveranstaltungen des antichristlich-antisemitischen Bund für Gotterkenntnis in Köln besucht hatte, eine Organisation, mit der die ebenfalls in Köln sitzende Bundesführung der Wikingjugend eng zusammenarbeitete. Die Wikingjugend trug ihren Mitgliedern mit dem sogenannten Nordland-Gedanken nicht nur ein rassistisch grundiertes Nordeuropa-Konzept unter Anrufung von Wikinger- und Germanenmythen an, sondern auch eine ausgeprägt antichristliche Haltung. Diese völkisch-neuheidnische Weltanschauung ging auf die deutsche Glaubensbewegung aus nationalsozialistischer Zeit zurück, die der Tübinger Professor Jakob Wilhelm Hauer initiiert hatte. Sie richtete sich in ihrer Konsequenz nicht nur gegen das Christentum, sondern auch gegen das Judentum. Die antichristliche Rhetorik diente als verlängerter Arm des Antisemitismus und speiste sich aus der Entstehung des Christentums aus dem Judentum und der Tatsache, dass die verbindenden Elemente zwischen ihnen deutlich größer sind als beispielsweise zu germanisch-heidnischen Überlieferungen. Entgegen der versuchten Distanzierung des Bundesführers war die Wikingjugend also sehr nah dran an den Initialtätern der Hakenkreuz-Schmierwelle. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Bundesführer selbst die beiden Täter aus dem DRP-Kreisverband Köln kannte, in dem er ebenfalls Mitglied war. Wenn nicht von dort, so traf man sich sicherlich auf Veranstaltungen der Ludendorfer. Mathilde Ludendorff arbeitete zu dieser Zeit sogar in der Redaktion des Mitteilungsblatts der Wikingjugend mit. Ihr Bund für Gotterkenntnis wurde 1961 durch die Landesinnenministerien verboten, wegen seiner Nähe zu den Antisemiten, die in Köln am Weihnachtsabend 1959 zur Tat schritten. Die sogenannte Schmierwelle, während der es vielerorts nicht nur zu Schmierereien, sondern auch zu antisemitischen Beschimpfungen, Bedrohungen und Gewalttaten kam, war weniger Ausdruck einer christlich-antijudaistischen Tradition als eines genuinen Nachkriegsantisemitismus. Die Wiedergutmachungsverhandlungen, die die Bundesrepublik unter Kanzler Konrad Adenauer mit der israelischen Regierung und der Jewish Claims Conference führte und die 1952 mit dem Luxemburger Abkommen in eine Milliardenzahlung an Israel mündeten, passten ideal in antisemitische Vorstellungen von jüdischer Geldgier und dem angeblichen Drang, die Deutschen zu unterjochen. Im wichtigsten extrem rechten Debatten- und Theorieorgan der Zeitschrift Nation Europa wurden die Wiedergutmachungsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik und Israel vehement abgelehnt. Das 1950 gegründete Coburger Blatt um den Herausgeber Arthur Erhardt stand deutlich in der Tradition der Waffen-SS. Ich habe Ihnen hier zwei Titelblätter mitgebracht. Die Covergestaltungen der ersten Jahrgänge zeigten betont bildungsbürgerlich die Athena des Myron, teils aus verschiedenen Perspektiven, diejenigen späterer Jahrgänge wechselnde Bildgestaltungen und Inhaltsauszüge. Auf das hier rechts abgebildete Heft zu den Protokollen der Weisen von Zion werde ich nachher noch zurückkommen. Die Redaktion von Nation Europa erklärte 1952, dass Chaim Weizmann, der erste Staatspräsident von Israel, bereits 1939 die Unterstützung aller Juden für die Seite Großbritanniens erklärt habe und damit auch die im deutschen Machtbereich lebenden Juden zu kriegführenden Gegnern des Deutschen Reiches gemacht habe. Dadurch sei eine Spirale gegenseitiger Kampfansagen und Vernichtungsmaßnahmen losgetreten worden. Den Schlussstein hätten die Besatzungsmaßnahmen in Deutschland gebildet. Die Nürnberger Anklagebehörde sei fast ausschließlich durch Juden besetzt gewesen, hieß es in Nation Europa. Juden seien aus der deutschen Gerichtsbarkeit herausgenommen worden und schließlich gäbe es nun eine einseitige Wiedergutmachung. Die Juden hatten nach dieser antisemitischen Vorstellung nicht nur gleichberechtigt und ebenso brutal wie andere Parteien am Krieg teilgenommen, sie hatten ihn auch gewonnen und sich damit wieder zu den Herren über die Deutschen aufschwingen können, wie das Beispiel der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse bezeugen sollte. Das Luxemburger Abkommen, das die Wiedergutmachungszahlungen der Bundesrepublik regelte, wurde aber nicht nur in der extremen Rechten als einseitig abgelehnt. Es war auch innerhalb der Bundesregierung und in der deutschen Bevölkerung sehr umstritten. Der CSU-Finanzminister Fritz Schäfer weigerte sich beharrlich, Mittel für die Zahlungen aus dem Bundeshaushalt aufzubringen. Adenauer selbst erklärte die Möglichkeit der Einführung einer Sondersteuer für die Wiedergutmachung zu politischem Selbstmord. Solche Angst hatte er vor den Reaktionen der deutschen Bevölkerung. Der Zeitschrift Nation Europa wurde trotz ihres offensichtlichen SS-Hintergrunds, der sich schon in der Person des Chefredakteurs und zahlreicher Autoren manifestierte, von Gerichten und Staatsanwaltschaften bescheinigt, nicht verfassungsfeindlich zu sein. Das war maßgeblich auf den Antikommunismus zurückzuführen, der für die Redaktion eine große Rolle spielte und der in vielen staatlichen und gesellschaftlichen Bereichen ebenso verbreitet war, aber in der Beurteilung durch die Justiz zu einer erheblichen Bagatellisierung des Antisemitismus in Nation Europa führte. In der Nation Europa-Ausgabe von Juli 1955 wurde erklärt, dass sowohl Roosevelt als auch Stalin bei der Konferenz von Jalta ein zionistisches Glaubensbekenntnis abgelegt hätten, was die tiefste Erklärung für den Geist des Hasses biete, mit dem die Alliierten Deutschland auf der Konferenz behandelt hätten. Die Oberstaatsanwaltschaft Bamberg erklärte den Artikel zum Ausdruck einer stark unfreundlichen Tendenz gegen den Zionismus und den Staat Israel, erkannte darin aber keine Äußerung des Rassenwahns und Völkerhasses. Die sogenannte Schmierwelle war ein Kulminationspunkt der Entwicklung in den 50er Jahren und bildete gewissermaßen die Spitze eines Eisbergs. Antisemitische Vorkommnisse, insbesondere Friedhofsschändungen, seit Mitte der 50er Jahre wurden von den Sicherheitsbehörden so gut es ging geheim gehalten, um die Wiederherstellung des deutschen Ansehens in der Weltöffentlichkeit, dessen Zweck das Wiedergutmachungsabkommen mit Israel gewesen war, nicht zu gefährden. An die Öffentlichkeit gerieten nur Ereignisse, die sich nicht verheimlichen ließen, wie massive Grabschändungen auf dem sogenannten Ausländerfriedhof in Salzgitter-Lebenstedt in der Nacht auf den 20. April 1957. Der Generalsekretär des Zentralrats der Juden, Hendrik van Damme, machte publik, dass es sich dabei keineswegs um einen Einzelfall handelte, sondern dass es eine seit Jahren nicht abreißende Kette von Schändungen jüdischer Friedhöfe in der Bundesrepublik gab. Das sei ein Krieg gegen die Toten, so van Damme, der sich in Wahrheit gegen die Lebenden richte. Aus der Perspektive eines Betroffenen zeigte van Damme ein Bewusstsein für die antisemitische Gefahr, das in der deutschen Öffentlichkeit nicht vorhanden war. Seine Aussage war prophetisch, denn neben dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und anderen meist jüdischen Personen des öffentlichen Lebens stand auch sein Name wenig später auf einer Attentatsliste der vormaligen Friedhofsschänder. Die zwei Haupttäter vom Friedhof in Salzgitter und ein weiterer Rechtsextremist waren zu Beginn der 60er Jahre im Begriff, als Freikorps Großdeutschland zur Tat zu schreiten, konnten aber zuvor festgenommen und verurteilt werden. Die Hakenkreuz-Schmierereien 1959-60 wurden allgemein entweder als dumme Jungenstreiche bagatellisiert oder als Zersetzungsstrategie des Ostblocks gedeutet. Es ist unklar, ob letztere These, die übrigens absolut unbewiesen blieb, zuerst von der Bundesregierung oder zuerst von Organisationen der extremen Rechten aufgestellt wurde. Fest steht, dass sich die Interessen der Bundesregierung und der extremen Rechten in dieser Frage ganz massiv überschnitten. Adenauer und sein Kabinett waren in erster Linie um Deutschlands internationales Ansehen besorgt und verwiesen daher auf den Nutzen, den die Schmierereien der Moskauer und Ostberliner Propaganda brachten. Die extrem rechte Deutsche Reichspartei fürchtete zu Recht ein Verbot, das sie mit einer zu starken Assoziation ihrer Politik mit Antisemitismus aufziehen sahen und versuchte sich als Opfer kommunistischer Konspiration hinzustellen. Die Partei war ohnehin in den Verdacht einer Finanzierung aus dem Osten geraten, weil sie seit Ende der 50er Jahre den sogenannten Nationalneutralismus vertrat, der zu diesem Zeitpunkt eine hegemoniale Stellung in der extremen Rechten besaß. Die Vorstellung, dass die Bundesrepublik auf die Westintegration verzichten und stattdessen die Wiedervereinigung eines gegenüber den Machtblöcken in Ost und West neutralen Deutschlands anstreben sollte, ging zurück auf das vergiftete Angebot in der Stalin-Note von 1952. Um diesen Verdacht abzuschütteln, behauptete auch die Deutsche Reichspartei, es habe sich um eine Infiltration von Kommunisten gehandelt, die unter falscher Flagge der nationalistischen Rechten schaden wollten. Und schaden musste die Assoziation mit der Schmierwelle der DRP, weil es in der frühen Bundesrepublik in der Tat nur noch sehr eingeschränkt möglich war, in der öffentlichen Debatte unverhohlen antisemitisch aufzutreten. Theodor W. Adorno beschrieb daher 1967 die Mittel der Anspielung und Manipulation, auf die sich antisemitische Agitation aus Rücksicht auf Strafverfolgung nach Kriegsende verlegt hatte. Er hob insbesondere den kumulativen Effekt hervor, mit dem reihenweise Bilder und Kontexte angesprochen wurden, die historisch und semantisch so eng mit Antisemitismus verzahnt sind, dass auch dem letzten Leser klar werden musste, von wem gesprochen wurde. Für eine Durchsicht mehrerer Nummern der Deutschen Nationalzeitung etwa müsse man, so Adorno, schon vom Geist des Formalismus geradezu geschlagen sein, um nicht zu sehen, was sie meinen. Die jahrelange Verwendung von Bildern und Symbolen, die mit der antisemitischen Propaganda des NS-Regimes breit gestreut worden waren, konnte nach 1945 bruchlos in ein System von Codes und Signalen übersetzt werden. Adorno analysierte auch eine weitere Form des Dog-Whistling, wie man in den USA rassistische Botschaften in zunächst unverdächtigen Äußerungen nennt, weil nur diejenigen Empfängerinnen der Botschaft, die bereits in rassistischem Denken verhaftet sind, den rassistischen Gehalt dieser Aussagen auch verstehen. Und das war das bloße Nennen jüdischer Namen, das im passenden Kontext als Anspielung genügen konnte, um dem Empfänger der Nachricht klarzumachen, dass die Juden hinter der Sache stecken mussten. Ein ehemaliger Waffen-SS-Freiwilliger aus den Niederlanden erklärte 1966 in einem Nation-Europa-Heft zum Thema Meinungsmedien und ihr Weltbild, wer für Montagen, wie sie in der Dunkelkammer der politischen Propaganda hergestellt würden, verantwortlich sein sollte. Es folgte eine nicht enden wollende Namensliste von Personen, die in den Niederlanden als Regisseure für das Fernsehen arbeiteten. Es spricht für die hohe Komplexität des über Jahrhunderte angewachsenen Korpus antisemitischen Verschwörungsdenkens, dass die bloße Nennung eines oder mehrerer Namen im entsprechenden Kontext als Hinweis auf die vermeintliche Machtfülle und die Machenschaften des internationalen Judentums verstanden werden kann. Dieser Effekt hat bis heute nichts von seiner Kraft eingebüßt, wie sich 2016 im US-Präsidentschaftswahlkampf zeigte. Neonazis, die sich unter dem Label Alt-Right zusammenfanden, begannen im Internet mit einer Erweiterung für den Chrome-Browser, drei Klammern um jüdische Namen, etwa von Pressevertretern, automatisch hinzuzufügen. Damit sollte der angebliche Widerhall symbolisiert werden oder das Echo, den diese Namen quer durch die Geschichte besäßen. Die Chrome-Erweiterung nannten sie Coincidence-Detektor, womit darauf hingewiesen werden sollte, dass das vermeintliche Wiederauftauchen gleicher jüdisch konnotierter Namen eben gerade kein Zufall sei, sondern Ausdruck der jüdischen Weltverschwörung. Auf dem Screenshot sehen Sie die Funktion anhand des Wikipedia-Artikels von Annetta Kahane demonstriert. In ihren nach militärischem Vorbild ausgerichteten Zeltlagern räumte die Wikingjugend wehrsportlichen Aktivitäten eine Priorität ein. Im Mittelpunkt standen Kleinkaliber- und Luftgewehrschießen. Diese Aktivitäten wurden über die 60er Jahre deutlich gesteigert. Das Mindestalter für das Schießtraining und die Schießwettkämpfe, an denen bei der Wikingjugend nur männliche Mitglieder teilnehmen durften, wurde von 16 auf 14 Jahre hinabgesetzt. Zu Gewalttaten deutscher Nationalisten, die in den Jugendbünden sozialisiert worden waren, kam es in dieser Zeit vor allem im Zusammenhang mit dem Südtirol-Konflikt, das heißt zu Anschlägen in Italien. Das lebensweltliche Milieu der Kulturorganisationen, Jugendbünde und Zeitschriften wie Nation Europa sammelte sich dann ab Mitte der 60er Jahre im Kielwasser der Erfolge der NPD. Ihr gelang es als erster extrem rechter Partei in der Geschichte der Bundesrepublik, signifikante Stimmenzahlen auf sich zu vereinigen und bis 1968 in mehrere Landtage einzuziehen. Der Wehrsport in den Jugendbünden gewann an Bedeutung, weil die NPD-Wahlerfolge von heftigen Auseinandersetzungen zwischen der studentischen Protestgeneration der späten 60er und dem sogenannten Ordnerdienst der NPD begleitet waren. Auch im Rahmen der Zeltlager der Wikingjugend kam es nun öfter zu Auseinandersetzungen mit andersdenkenden Menschen. Die Gewalt der NPD-Ordner steigerte sich im Wahlkampf zur Bundestagswahl 1969, bis der Bundesbeauftragte der NPD für den Ordnerdienst schließlich zwei Gegendemonstranten in Kassel mit Pistolenschüssen verletzte. Nicht zuletzt die Gewalttaten des Ordnerdienstes trugen zur Wahlniederlage der NPD bei der Bundestagswahl bei. Der Einzug einer NPD-Fraktion hatte bereits als sicher gegolten. 1970 kam es mit der Aktion Widerstand zu einem Wendepunkt. Einerseits aus der Erfahrung wahlpolitischer Erfolglosigkeit mit dem verpassten Bundestagseinzug der NPD, andererseits unter dem Eindruck der neuen sozialliberalen Bundesregierung und ihrer neuen Ostpolitik entwickelte sich ein nahezu alle Organisationen der extremen Rechten umfassendes Bündnis. Die Wikingjugend war dort ebenso vertreten wie die Nation-Europa-Redaktion, aber die maßgebende Kraft blieb die NPD. Im Unterschied zu den bisherigen politischen Tätigkeitsfeldern der extremen Rechten machte die Aktion Widerstand vor allem mit demonstrativen Aktionen auf der Straße und mit Gewalt von sich reden. Extrem rechte Demonstranten störten das zweite Treffen von Bundeskanzler Willy Brandt und dem Vorsitzenden des DDR-Ministerrats Willi Stoph in Kassel. Auf Plakaten und in Sprechchören wurde gefordert, die Verräter aufzuhängen und Bundeskanzler Brandt an die Wand zu stellen. Bei einer Demonstration an der sowjetischen Botschaft in Rolandseck bei Bonn wurde mit Steinen geworfen. Die NPD stellte schließlich ihre Unterstützung ein. Gescheitert war die Widerstandsbewegung gegen die Ostverträge schon an der mangelnden Bereitschaft zur Zusammenarbeit von Seiten des politischen Konservatismus. Stattdessen gelang es den Unionsparteien mit ihrem anfänglichen Widerstand gegen die neue Ostpolitik, den Großteil der NPD-Wählerschaft wieder für sich zu gewinnen. Das ist der einzige mir bekannte Moment in der langen Geschichte der Bundesrepublik, in der es einer bürgerlich-demokratischen Partei gelungen ist, die Wählerschaft einer extrem rechten Partei dadurch zurückzugewinnen, dass sie ähnliche politische Positionen wie die Rechten vertrat. Das möchte ich gern gesondert erwähnen, weil im politischen Diskurs immer wieder und gerade aktuell wieder in der Debatte um Zuwanderung der Eindruck entsteht, als sei das Gegenteil der Fall. Tatsächlich ziehen und zogen extrem rechte Parteien und ihre Wählerinnen und Wähler Legitimation daraus, wenn in bürgerlich-demokratischen Parteien ihre grundsätzliche Problemanalyse geteilt wird oder gar zur Mutter aller Probleme geadelt wird. Statt der extremen Rechten das Wasser abzugraben, wurde und wird mit dieser Art der Anerkennung für ihr politisches Angebot, dem sich Einlassen auf ihre politische Währung, sogar deren weitere Radikalisierung vorgezeichnet. Vor allem 1970 und 71 flog eine ganze Reihe extrem rechter Gruppen auf, die sich bewaffnet hatten und Gewalttaten planten. Fast alle Mitglieder dieser Gruppen waren zuvor im Ordnerdienst der NPD aktiv gewesen. Bis auf wenige Ausnahmen konnten diese Gruppen glücklicherweise nicht zur Tat schreiten, weil sie frühzeitig entdeckt wurden. Aber am 7. November 1970 schoss ein Attentäter mit einem Gewehr auf einen Wachsoldaten am sowjetischen Ehrenmal in West-Berlin und verletzte ihn schwer. Der Täter hatte Kontakte zu einer der militanten Gruppen, die aus dem NPD-Ordnerdienst entstanden waren, und zum Bund Heimattreuer Jugend, mit dem die Wikingjugend zu dieser Zeit eng zusammenarbeitete. Mitglieder der Wikingjugend und des Bundes Heimattreuer Jugend begingen in den 70er Jahren immer wieder schwere Straf- und Gewalttaten. Sie kooperierten dabei oftmals mit Personen aus der Wehrsportgruppe Hoffmann oder mit Organisationen, die aus der Aktion Widerstand hervorgegangen waren. Die eingangs beschriebene Gewalt an der Mensa Prinz Karl gehört genau in diesen Kontext. Dem Hamburger Neonazi Michael Kühn gelang es ab Mitte der 70er Jahre immer wieder, die Medienaufmerksamkeit auf seine Forderung nach einer Aufhebung des NSDAP-Verbots zu lenken. In ähnlicher Radikalität und Gewaltaffinität agierte der ältere Aktivist Friedhelm Busse, der bereits in den 50er Jahren aktiv wurde und auch im NPD-Ordnerdienst mitgewirkt hatte. Aus diesem Konglomerat aus NPD-Anhängern, Wehrsportgruppenaktivisten und Neonazi-Kadergruppen entstanden Ende der 70er Jahre erstmals Ansätze einer spezifischen extrem rechten Jugendkultur, die sich in den 80er Jahren mit der Subkultur der Skinheads verbinden und mit neuen, meist spontanen und rassistischen Gewaltformen auf sich aufmerksam machen sollte. Erneut war es Antisemitismus, der als Ausgangspunkt diente, denn das Jahr 1979 markierte einen Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung des Holocaust und der NS-Verbrechen in der Bundesrepublik. Mit der Ausstrahlung der amerikanischen Filmreihe Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, nahm die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Breite der Bevölkerung deutlich zu. Zugleich mobilisierte diese Entwicklung eine Gegenbewegung auf Seiten der extremen Rechten. Bereits wenige Tage vor der Ausstrahlung von Holocaust kam es während der Sendung des Dokumentarfilms Endlösung zu Anschlägen auf Sendemasten durch extrem rechte Attentäter. Mit den Zerstörungen wurde tatsächlich ein zeitweiser Ausfall des Empfangs in hunderttausenden Haushalten im Westen der Bundesrepublik erreicht. Das Ziel, auch die Holocaust-Sendung zu behindern, wurde nicht erreicht und der Dokumentarfilm später wiederholt. In vielen westdeutschen Städten nahmen in dieser Zeit antisemitische Vorfälle zu. Ich habe mich eingehender mit der Situation in Frankfurt am Main beschäftigt und dort kam es im Frühjahr 1979 an Schulen zu einer ganzen Reihe von Beleidigungen und Bedrohungen mit antisemitischem Hintergrund und gegen politische Gegner. Hier sehen Sie, wie sich die betroffenen jüdischen Schüler einer Frankfurter Gesamtschule mit einem Flugblatt gegen die Anfeindungen zur Wehr setzten. Darunter der spätere Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und der Gründungsdirektor des Fritz-Bauer-Instituts, Hanno Löwy. Einer der Frankfurter Schüler, die zu dieser Zeit in der extremen Rechten aktiv wurden, hieß Walter Kexel. Kexel begann seine Neonazi-Karriere Ende der 70er Jahre in einer NPD-Jugendgruppe, wechselte aber schon bald in den Dunstkreis des Frankfurter Altnazis und notorischen Holocaust-Leugners Erwin Schönborn, der durch Mittelsmänner eine neonazistische Buchhandlung in einem Frankfurter Innenstadtbezirk betrieb. Die Gruppe, die sich um Kexel sammelte, machte sich Ende des Jahres 1979 politisch unabhängig und schloss sich der neonazistischen VSBD, Volkssozialistische Bewegung Deutschlands, an, die unter der Leitung des langjährigen Neonazis Friedhelm Busse aus der Konkursmasse der Aktion Widerstand zu Beginn der 70er Jahre entstanden war. Mitglieder des Hessischen Landesverbands der VSBD begingen vor allem im Jahr 1980 Gewalttaten bei Infoständen, Demonstrationen und im Umfeld von Saalveranstaltungen in Frankfurt. In einer Stadt mit einer starken liberalen und linken Tradition trafen die Neonazis auf zivilgesellschaftlichen Widerstand, worauf sie mit Gewalt reagierten. Die Straßengewalt der Frankfurter Neonazis traf also zumeist politisch Andersdenkende. Aber in Interviews mit einer Forschungsgruppe um den Soziologen und Politikwissenschaftler Eike Hennig gaben die jungen Neonazis auch Einblick in die politischen Fragen, die sie bewegten. Die Rede des Rabbi Rabinowitsch aus den 50er Jahren belege, dass ein erklärter Plan zur Vernichtung der weißen Rasse durch Vermischung existiere. Auch der Gründer der Pan-Europa-Union, Richard Kudenhoff-Kalergi, habe erklärt, dass der Mensch der Zukunft ein eurasisch-negroider Mischling sein werde, der von den Juden beherrscht wird. Der sogenannte Kudenhoff-Kalergi-Plan und die gefälschte Rabinowitsch-Rede kursierten bereits seit Jahrzehnten in antisemitischen Kreisen und auch in den volkssozialistischen Schulungsbriefen wurde das Kalergi fälschlicherweise zugeschriebene Zitat von 1925 als angeblicher Völkervernichtungsplan angeprangert. Die Frankfurter Neonazis erklärten ihren Kampf gegen Zuwanderung zu einem Wettlauf, denn durch verstärkte Einschleusung von Ausländern werde am rapiden Verfall der Völker gearbeitet. Das Thema Zuwanderung rückte um 1980, und zwar erst um 1980, in eine zentrale Position im Diskurs der extremen Rechten in der Bundesrepublik. Vor 1980 war Rassismus gegen Einwanderer und die Vorstellung einer Überfremdung des deutschen Volkes zwar präsent in der extremen Rechten, aber eher als untergründiges Rauschen, das sich auf tradierte rassistische Motive stützen konnte, aber im Vergleich zur Rehabilitierung der NS-Vergangenheit und der Wiederherstellung des Deutschen Reiches im Hintergrund stand. Um 1980 kam es dann zu einer Verbindung mit bereits fest etablierten extrem rechten Deutungsmustern. Zuwanderung sei ein Problem beim Kampf gegen die deutsche Teilung, sagte Walter Kexel im Interview. In Frankfurter Mundart erklärte er, ein Türke wird nett gegen die Mauer kämpfen. Im Sommer 1980 schrieb er in der Flugschrift der hessischen VSBD, deren Herausgeber er war, dass die Knechte der Besatzungsmacht USA, vornehmlich die Herren der CDU, Tausende und Abertausende von Arbeitern fremdrassiger Völker in unser Vaterland gelockt hätten. Für die Neonazis gehörten die demnach andauernde Besatzung Deutschlands, die deutsche Teilung, die sogenannte Auschwitz-Lüge und die vermeintliche Überfremdung durch Zuwanderung alle gleichermaßen zu einem einzigen Problem, einer imaginierten jüdischen Zersetzungsstrategie gegen das deutsche Volk. Gegen die angeblichen Besatzer zog Walter Kexel Einigen wird der Name bereits bekannt vorgekommen sein, wenige Jahre später mit einer Bombenserie im Rhein-Main-Gebiet zu Fähde. Die sogenannte Hepp-Kexel-Gruppe verübte mehrere Anschläge auf Fahrzeuge und Privatunterkünfte von US-Soldaten. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand getötet. Nach seiner Verhaftung und Verurteilung zu 14-jähriger Haft nahm sich Kexel 1985 das Leben. Die neue zentrale Rolle des Überfremdungsdiskurses war allerdings nichts, was auf die extreme Rechte beschränkt war. Das Thema Zuwanderung gewann im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs um 1980 deutlich an Bedeutung. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war die Rede davon, dass Frankfurt von Flüchtlingen überrollt werde. Der damalige CDU-Oberbürgermeister Walter Wallmann behauptete schon 1978, dass Asylsuchende aus Indien und Pakistan wie Heuschrecken in der Stadt einfallen würden. Wallmann gab Stimmen aus der Stadtbevölkerung recht, die behaupteten, es gebe eine schweigende Mehrheit in der Bevölkerung, die eine wachsende Überfremdung ablehne. Er teile die Sorge vor dem Konfliktpotenzial, das der Oberbürgermeister allein durch die Anwesenheit von knapp 20% Ausländeranteil in Frankfurt für gegeben ansah. Die FAZ warnte 1981, wenn die Missstimmung vieler Deutscher weiter ignoriert werde, könne sie in Fremdenhass umschlagen. Weder der CDU-Politiker Wallmann noch die FAZ wären auf die Idee gekommen, den Juden die Schuld an der Zuwanderung zu geben. Nicht in ihren Schlussfolgerungen, wohl aber in ihrer Problemanalyse konnten sich die Frankfurter Neonazis bestätigt fühlen. Wallmanns Aktivität gegen Asylsuchende, die in einem Aufnahmestopp der Stadt Frankfurt im Sommer 1980 gipfelte, interpretierte Walter Kexel als wahltaktisches Manöver, war es doch Wallmanns CDU, die die Zuwanderung fremdrassiger Völker jahrelang gefördert habe. Die Mehrheit der Bevölkerung sei für Ausländerstopp, erklärten die Neonazis, und damit auf ihrer Seite. Die CDU fürchte nur um ihre Wählerstimmen. Der sogenannte Kudenhoff-Kalergi-Plan und die gefälschte Rabinowitsch-Rede, die Vorstellung von einer planmäßigen Vermischung und schließlich Vernichtung der deutschen Bevölkerung durch Einschleusung von Ausländern, die wiederum von Juden gesteuert werde, dieses Konstrukt kann als Urversion der Verschwörungstheorie vom großen Austausch gelten, die der französische Rechtsextremist Renaud Camus 2011 mit einer gleichnamigen Buchveröffentlichung verbreitete. Der Attentäter von Halle im Oktober 2019 bemühte diese Theorie ebenso wie der Rechtsextremist, der 2018 im amerikanischen Pittsburgh 11 Menschen in der Tree of Life Synagoge ermordete. Der Attentäter von Christchurch in Neuseeland, der im März 2019 in einer Moschee 51 Menschen tötete, überschrieb sein Manifest mit diesem Begriff, und auch der Attentäter von Hanau, der im Februar 2020 9 Menschen und seine Mutter ermordete, war zweifellos von dieser Art Verschwörungsdenken beeinflusst. Aber nicht nur rechte Terroristen und sogenannte Identitäre erzählen vom großen Austausch. Der frühere Fox News-Moderator Tucker Carlson, der täglich ein Millionenpublikum erreichte, erklärte im Frühjahr 2021 in seiner Sendung, dass der Austausch der Bevölkerung keine Theorie sei, sondern auf offen zutage liegenden Beweisen beruhe. Es spielt keine Rolle, ob Carlson dabei gezielt Juden für den planmäßigen Austausch der weißen Bevölkerung der USA verantwortlich machte. Allein die Verwendung der Begriffe bzw. die Behauptung der Planmäßigkeit stellt den Zusammenhang her, der dieser Verschwörungstheorie in ihrer Gesamtheit weiteren Vorschub leistet. Auch in Deutschland ist die Behauptung vom großen Austausch bereits öffentlichkeitswirksam von Politikern und Politikerinnen vertreten worden. Das betrifft in erster Linie die Alternative für Deutschland, von der unter anderem Beatrix von Storch bereits davon Gebrauch gemacht hat. Noch verbreiteter ist der inzwischen im selben Zusammenhang verwendete, gleichwohl deutlich ältere Begriff der Umvolkung, der mittlerweile zum Standardrepertoire der AfD gehört, aber auch von einer CDU-Bundestagsabgeordneten 2016 auf Twitter gebraucht wurde. Letztlich bemühen die Begriffe Überfremdung, Umvolkung, Bevölkerungsaustausch alle dasselbe Szenario, das sich im Grunde bis ans Ende des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt, in den Entstehungszusammenhang von modernem Antisemitismus und den Rassentheorien. Es ist das Szenario der Vermischung von Rassen und Völkern, das unvermeidlich zum Volkstod führe, wenn nicht gegengesteuert werde. Zum Volkstod-Paradigma gehört auch eine explizit antifeministische Komponente. Der Attentäter von Halle machte Feminismus für fallende Geburtenraten in der westlichen Welt verantwortlich, womit Migration in diese Länder begründet werde. Hinter all dem stünden die Juden. Mit der zunehmenden Selbstbestimmung von Frauen und spätestens seit Einführung der Antibabypille wurde die Frage der sinkenden Geburtenraten in Zeitschriften wie Nation Europa rauf und runter dekliniert. Ein Zusammenhang zwischen Geburtenraten, Antibabypille und Migration wurde dort erstmals 1970 hergestellt, bezeichnenderweise in einem Themenheft zu den Protokollen der Weisen von Zion, dem wohl einflussreichsten antisemitischen Verschwörungspamphlet der Geschichte. Das Titelblatt hatte ich Ihnen vorhin gezeigt und hier sehen Sie, wie sich die Wikingerjugend die Auseinandersetzung um Migration vorstellte. Und die Frau kommt darin als Beute vor. Die Frankfurter Konstellation im Jahr 1980, die rassistische und antisemitische Hetze von Neonazis und ihre Gewalttaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Stadtpolitik, die nach der Devise »Das Boot ist voll« agierte und dabei durch eine mediale Öffentlichkeit unterstützt wurde, beinhaltete bereits alle Aspekte, die die Asyldebatte in der Bundesrepublik der 80er und 90er Jahre bestimmen sollten. Das politische und mediale Dauerfeuer zu Themen wie Asylbetrug und der Behauptung von einer geringen Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung hatte eine ermächtigende Wirkung auf die extrem rechte Szene, deren Brandanschläge und anderen Gewalttaten wiederum als asylpolitischer Handlungsdruck auf die Politik interpretiert wurden. Die Welle rechter Gewalt in den 90er Jahren richtete sich gegen Migrantinnen und Migranten und Menschen, die dafür gehalten wurden, aber zu nicht geringem Teil auch gegen Wohnungslose, Andersdenkende, Menschen mit Behinderungen, Sinti und Roma und nicht zuletzt gegen Jüdinnen und Juden. Erneut waren Schändungen jüdischer Friedhöfe und antisemitische Schmierereien die ersten Anzeichen, die bis zum Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge 1994 führten. Der Wikingerjugend ist es bis in die 90er Jahre nie gelungen, an staatliche Fördertöpfe für die Jugendarbeit zu gelangen. Die regionalen Jugendringe sorgten für die konsequente Ausgrenzung der nationalistischen Gruppen in dieser Hinsicht. Diese Situation änderte sich in den 90er Jahren nachhaltig, als die Wikingerjugend ganz selbstverständlich in öffentlich geförderten Jugendclubs Veranstaltungen durchführen konnte. Das war die Folge der akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen und der Annahme, eine konsequente Ausgrenzung extrem rechter Sprech- und Verhaltensweisen könnte Jugendliche ganz aus dem Einflussbereich nicht rechter Sozialarbeit in die Arme extrem rechter Akteure treiben. Herausragende Folge dieser Sozialarbeit war, dass auch die späteren Terroristen des nationalsozialistischen Untergrunds ihre politische Sozialisation in einem städtischen Jugendclub in Jena-Vinzala erfuhren, einem der zahlreichen Orte in den 90er Jahren, die auf diese Weise zu Einsatzzentralen gewalttätiger Neonazis wurden und für alle anderen Jugendlichen, insbesondere natürlich aus Einwandererfamilien, nicht nur kein Anlaufpunkt, sondern eine No-Go-Area waren. Ganz im Einklang mit diesem Konzept plante die Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden 1993 eine Reise mit Rechtsgerichteten und anderen Jugendlichen nach Israel. Das Ziel der Israel-Reise war die Erschütterung ihres Weltbilds und ein Nachdenken über Ausländerfeindlichkeit. Die Bilder von Wikingerjugendaktivisten in Fahrtenhemden, Feldmützen und Kampfstiefeln in Israel führen die weltfremde und kontraproduktive Fahrlässigkeit der akzeptierenden Jugendarbeit mit extrem rechten Jugendlichen vor Augen. Nach eigenen Angaben der Wikingerjugend gingen in den 40 Jahren ihres Bestehens angeblich bis zu 15.000 Kinder und Jugendliche durch ihre Schule. An dieser Zahl sind Zweifel angebracht. Dennoch stellt sich die Frage, was eigentlich aus den Aktiven der Wikingerjugend und der als Nachfolgeorganisationen zu betrachtenden Jugendbünde Heimattreue Deutsche Jugend und Sturmvogel wurde. Das erfährt man nur, wenn Personen im öffentlichen Leben wieder erscheinen. Und jenseits von unumwunden neonazistischen Strukturen ist das vor allem in der AfD oder ihrem Vorfeld der Fall. Der AfD-Bundesgeschäftsführer Hans-Holger Malkomes war zu Beginn der 90er Jahre eng vertraut mit der Wikingjugend in Dresden, hielt dort Vorträge und verschaffte der neonazistischen Organisation Zugang zur rechtskonservativen Deutschen Sozialen Union, mit deren Jugendorganisation Junge Union der DSU die Wikingjugend zahlreiche Doppelmitgliedschaften unterhielt. Wikingjugendmitglieder und Mitglieder der heimattreuen deutschen Jugend waren oder sind Mitarbeiter vom AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland und vom Thüringer Parteichef Björn Höcke. Ein führender Aktivist der in Stuttgart ansässigen extrem rechten Pseudogewerkschaft Zentrum Automobil, deren Streichung von der Unvereinbarkeitsliste der AfD Björn Höcke maßgeblich betrieben hat und mit dem die Partei seitdem kooperiert, war Schatzmeister in der Wikingjugend. Im Bereich der Kommunalpolitik, vor allem in den Hochburgen der Partei, lassen sich zahlreiche Kandidaten mit Wikingjugend-Vergangenheit und andere Verbindungen zwischen AfD und Wikingjugend identifizieren. Die extreme Rechte erlangte nach 1945 zwar niemals direkten Einfluss auf das politische Geschehen in Deutschland, gleichwohl ist zu konstatieren, dass es immer eine Frage des Umgangs der gesellschaftlichen Mehrheit mit der extremen Rechten war, ob deren Inhalte, Ziele und Ambitionen durch Teile der Gesellschaft willentlich oder unwillentlich gefördert oder ob ihren Grenzen gesetzt wurde. Der Ausgang dieses Aushandlungsprozesses ist auch heute noch offen, hoffe ich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Niklas Krawinkel über die Geschichte des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Er hat seinen Vortrag am 30. Oktober 2024 in Tübingen gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Rechtsextremismus – Erforschen und Entgegentreten. Organisiert hat diese Vorlesungsreihe das Institut für Rechtsextremismusforschung IREX an der Universität Tübingen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.